So, zunächst einmal euch allen noch einen gesegneten Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Ich habe noch ein Zeugnis auf Lager. Nee, der ist schon da. Ist schon da, danke. Ich habe hier, ja, hab hier schon, die Barbara hat schon. Und zwar wisst ihr ja alle, dass ich den ganzen Tag auf dem elektrischen Stuhl sitze. Und das bekommt den Beinen nicht. Da gibt's dann so Wasseransammlungen, Kram, und dann schließlich platzen sie auf, und dann wird da furchtbar gemacht mit Verbänden, um das wieder in Ordnung zu kriegen. Das ist gar nicht einfach und nicht ganz ungefährlich. Und letzten Sonntag haben einige von euch intensiv für diese Beine gebetet, und ich habe gemerkt, das habe ich auch gesagt, also wer dabei war, weiß es, da ist was passiert. Und den nächsten Dienstag war die Hausärztin da, da wurden die Verbände wieder abgemacht. Da sagt sie, das sieht ja gut aus, also das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Und dann war ein Tag drauf die Ines, die Wundmanagerin, da, um die Verbände neu zu machen, und macht das ab und sagt, ja, das ist ja schön. Und es ist bis auf zwischen den Zehen, ist alles zu. Ich habe gar keine Verbände mehr drauf und fühle mich seitdem im elektrischen Stuhl viel wohler. Aber da will ich auch noch raus. So spricht der Herr: Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will, und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wort des allmächtigen Gottes. Thema heute ist, sei kein Schalksknecht. Nicht wahr? Alle kennen ja dieses Gleichnis. Jesus hat uns oft darauf hingewiesen, dass Vergebung von zentraler Bedeutung ist. Für unsere Rettung. Ohne Vergebung können wir auch unsere eigene Rettung nicht erreichen. Jesus hat das an vielen Stellen gesagt, unter anderem auf die Frage der Jünger hin, Herr, lehre uns beten, hat er ihnen ja das uns allen bekannte Vater Unser gegeben. Und da ist eine Bitte drin, die ziemlich gefährlich ist. In der Luther-Übersetzung fällt das nicht so besonders auf. Da kann man auch schon mal drüber weglesen. Wir sehen sie in Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eigentlich ist damit alles gesagt, aber es fließt so durch. Und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass wir mit dem Vater Unser eine Mordsgewohnheit haben. Nicht, wenn man das sehr, sehr oft gebetet hat, besteht oft die Gefahr, dass auch die Gedanken ein bisschen abweichen von dem, was man da sagt. Deswegen sind vorformulierte Gebete nicht immer ideal. Ich glaube auch, dass uns Jesus mit diesem Gebet eigentlich eine Struktur eines Gebetes geben wollte, die wir für all unser Beten übernehmen sollen. Es ist nicht damit getan, dass man einfach das Gebet aufsagt, sondern es soll ja von Herzen kommen. Und von Herzen kommen alle möglichen Dinge. Und Jesus hat uns gesagt, Gott steht vorne an, nicht? Und die anderen Sachen kommen danach. Und in evangelischen Kirchen ist es also sehr üblich, dies Vaterunser in der Luther-Version zu beten. Und das hat uns, auch wenn da durchaus erkennbar ist, dass die Vergebung unserer Schuld irgendwie zu tun hat mit dem Vergeben an den Schuldigern, aber das liest sich ganz gut drüber hinweg. Vielleicht liegt das an der Formulierung selbst, die Luther gewählt hat, aber es kann auch die simple Gewohnheit sein. Vielleicht könnte man das ja so empfinden, dass man sagt, na ja, wir vergeben schon unseren Schuldigern irgendwann, vielleicht morgen oder übermorgen oder auch nochmal wann anders oder so. Ne? In anderen Übersetzungen findet man das aber deutlicher hervorgehoben, was gemeint ist. Das ist nicht nur in der Übersetzung, die ich jetzt benutze, so, sondern in mehreren anderen auch. Es ist also nicht so ungewöhnlich. Und vergib uns unsere ganze Schuld, auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist was anderes. Das ist viel verbindlicher. Das heißt hier nämlich, wir kommen zu Gott um die Vergebung unserer Schulden und sagen ihm, wir haben es, was unsere Schuldigen betrifft, schon gemacht. Das ist was anderes, als wenn wir sagen, so wie wir das auch machen, naja, irgendwann machen wir das schon. Ne? Vielleicht auch und vielleicht auch nicht. Da ist hier eine zeitliche Reihenfolge da, die in der Luther-Übersetzung nicht so auftaucht. Und deswegen könnte man die Luther-Übersetzung gleich so empfinden, vergib uns unsere Schuld, wir haben schon die Absicht, unseren Schuldern auch zu vergeben. Ich weiß nicht, ob das die Übersetzung selber ist oder ob das einfach die Gewohnheit ist. In der zweiten Übersetzung ist es völlig klar. Wir kommen erst zu Gott, wenn wir vergeben haben. Wir kommen zu Gott und sagen, vergib uns unsere ganze Schuld. Wir haben schon vergeben. Ich bin sicher, dass es zahlreiche Menschen gibt, die diese Bitte schon oft mit Unvergebenheit in ihrem Herzen ausgesprochen haben. Und das ist sehr gefährlich, denn das heißt dann im Klartext, vergib mir meine Schuld, ich will meinen Schuldigen aber nicht vergeben und dann brauchst du das eigentlich auch nicht zu tun. Das heißt, das ist für gar nichts. Wir brauchen diese Bitte gar nicht auszusprechen, wenn wir Unvergebenheit in unserem Herzen haben. Das hängt damit zusammen, dass Gott die Dinge einfach in Ordnung bringen will. Gott ist ja nicht der Gott der Religionen, der dann ein strafender Gott ist, der irgendwo im Himmel sitzt und mit dem Knüppel in der Hand und darauf aufpasst, ob irgendeiner eine Sünde tut und ihm einen draufkaut. Sondern Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden. Und das ist ein umfassendes Programm, in dem wir beteiligt sind. Er kann uns nicht retten, wenn wir nicht wollen. Es geht nicht ohne Jesus Christus und es geht nicht, wenn wir nicht vergeben wollen. Ja, das ist also eine Maßnahme, die er auf seinem Programm hat, weil er einen allumfassenden Plan hat, Menschen zu retten. Menschen können das verhindern, indem sie nicht wollen. Aber er hat Brücken gebaut, dass es für Menschen möglich ist, ihre Rettung zu erhalten. Matthäus 12, 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Und ich fürchte, die nichtsnutzigen Bitten fallen da auch drunter. Nicht, dass wir mit Unvergebenheit im Herzen um Vergebung bitten, obwohl Gott uns ausdrücklich gesagt hat, wir müssen erst vergeben, wie wir selber Vergebung empfangen können. Das ist auch nur gerecht. Nicht, wir können doch von Gott nicht verlangen, dass er uns vergibt, wenn wir das Gleiche für andere nicht tun wollen. Wie soll denn das gehen, nicht? Und deswegen, mit dem, was man sagt, soll man vorsichtig sein. Da wird viel geschwafelt, wenn der Tag lang ist. Und manchmal ist es besser, man sagt nichts, als dass man irgendwelchen Unsinn von sich gibt. Es gibt nicht nur mehrere Bibelübersetzungen, die diese gefährliche Bitte aus dem Vaterunser so deutlich formulieren, wie ich das eben in der einen gezeigt habe, sondern wir finden auch an anderer Stelle in der Bibel diese Sache noch viel deutlicher und klarer ausgedrückt. Wir lesen dazu Matthäus 5, ab Vers 23. Wenn du also eine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring Gott dein Opfer. Das heißt, wenn da was nicht in Ordnung ist, hier ist speziell der Bruder hervorgehoben, das mag der Familienbruder sein, es ist sicher auch der Gemeindebruder. Er sagt hier, aber achtet drauf, er sagt hier nicht, wenn dir dort einfällt, dass irgendjemand was gegen dich hat, sondern dein Bruder. Deswegen ist diese Stelle auch so hochgehängt, dass er sagt, du kannst nicht vor Gott kommen, wenn zwischen dir und irgendeinem Bruder oder einer Schwester was nicht stimmt. Also wenn du hier in der Gemeinde mit jemandem Knies hast, dann geh nicht und bring ein Opfer. Geht schon bei der Kollekte los. Dann lass den Eimer passieren, gib nichts rein. Gott will es nicht haben, wenn du die Verhältnisse mit deinem Mitbruder oder deiner Mitschwester nicht in Ordnung hast. Hier ist auch wieder die Reihenfolge ganz klar vorgegeben. Gott ist schon bereit, von dir das Opfer entgegenzunehmen. Und er sieht das auch, dass das von dir gut gemeint ist. Aber er will es nicht haben, solange du nicht mit deinem Bruder in Frieden bist. Nun bezieht sich Jesus hier auf die jüdische Opfertradition, nicht mit dem Tieropfer und so, das machen wir ja heute nicht mehr. Und mit dem Tieropfer brauchen wir auch im neuen Bund nicht, weil Jesus allemal das Opfer für die Sünden gebracht hat. Und das hält vor in alle Ewigkeit. Da muss man nicht alle Jahre mit einem Tieropfer kommen. Ist dann diese Aussage nicht mehr gültig für uns? Ich denke doch, wir bringen zwar keine Tieropfer mehr, aber wie gesagt, das ist der ganze Bereich der Spenden, nicht? Also da musst du hier einen Opferkasten tun oder was wir sonst so, den Zehnten, den wir geben oder sowas. Das ist ja alles, fällt alles in diesen Bereich der Opfer hinein. Und wir müssen uns klar darüber sein, Gott will es nicht haben. Du kannst durchaus zufrieden sein, wenn du ordentlich deinen Zehnten gibst und das alles machst, wie Gott das haben will. Das ist gut und das ist richtig. Aber Gott sagt uns hier deutlich, ich will es so lange nicht haben, wie du mit deinem Bruder nicht im Frieden bist. Oder deiner Schwester. Wir sollen vor allem nicht vor Gott kommen, solange wir Unvergebenheit in unserem Herzen haben. Das geht überhaupt nicht. Und jetzt wollen wir uns mal mit der Frage auseinandersetzen, warum fällt uns das eigentlich oft so schwer, Vergebung zu üben? Nun, da kommen so Gedanken, die mit der Gerechtigkeit zu tun haben. Also zum Beispiel, irgendjemand hat dir was angetan, das wirklich übel ist. Und dann sagst du, das ist so eine Gemeinheit, was der gemacht hat, das kann ich doch nicht einfach so wegtun, so als ob das nichts gewesen wäre. Das wäre doch ganz ungerecht. Irgendwo steckt ja immer der Gedanke drin, man kann doch nicht so einfach vergeben. Das würde doch bedeuten, dass der einfach so weitermachen kann. Der kommt doch dann ungeschoren davon, nicht? Und morgen geht er grinsend an mir vorbei, trotz all der Gemeinheit, der ändert sich überhaupt nicht. Und ich soll ihm vergeben, einfach so, das geht doch nicht. Da ist doch keine Gerechtigkeit. Wir fühlen uns maßlos gegen den Strich gebürstet, wegen der Gerechtigkeit. Aber könnte man nicht auch sagen, bezogen auf die betreffende Bitte im Vater Unser, wir erwarten doch auch, dass Gott uns einfach so vergibt, oder nicht? Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Gottes Gerechtigkeit kann nicht einfach so unter den Tisch fallen. Und auch auf die Bitte im Vater Unser vergibt uns nicht Gott einfach so. Sondern Gott vergibt uns, weil jemand anders für unsere Sünde bezahlt hat. Das sollten wir immer wieder uns vor Augen führen. Das ist nicht so, dass wir sagen, Gott vergib uns, wir vergeben unseren Schuldigern auch. Das würde nicht reichen. Unsere Sünde ist immer noch da, auch wenn wir unserem Schuldigen vergeben haben. Wir müssen von Gott immer noch unsere Vergebung. Die kriegen wir, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Da ohne gäbe es keine Vergebung. Und das ist wieder abhängig davon, dass wir dieses Opfer, was Jesus für uns gebracht hat, persönlich für uns in Anspruch genommen haben. Sonst braucht es Vater Unser überhaupt nicht zu beten. Aber was ist denn nur mit mir? Soll ich nur einfach so vergeben? Das soll ich durchaus nicht. Ich soll vergeben, weil Jesus für mich gestorben ist und weil Gott mir deswegen vergeben kann und auch will. Und ich soll vor allem auch vergeben, damit ich selber frei werde. Achtet mal auf Leute, die Unvergebenheit in ihrem Herzen tragen, wie die verbittert sind. Die machen sich ihr ganzes Leben kaputt mit ihrer Verbitterung, die aus ihrer Unvergebenheit kommt. Und da können sie lange zu Gott rufen und sagen, mir ist Unrecht geschehen und Gott bringt das in Ordnung. Da wird Gott immer sagen, okay, mach ich, vergib erst mal. Und dann reden wir wieder drüber. Also die Vergebung ist zunächst einmal ein ganz wichtiger Schritt, damit wir selber frei werden. Ich habe so einen Fall in der Verwandtschaft gehabt, eine junge Dame oder nachher nicht mehr junge Dame, die ist nachher auch älter geworden, gehörte zur Familie, die in ihrer Jugend schreckliche Dinge mit ihrer Stiefmutter erlebt hat. Schreckliche Dinge mit der eigenen Mutter, die sich vor den Augen der eigenen Kinder vergiftet hat. Gegen Kriegsende, die Kinder dann alleine übrig gelassen hat. Der Vater hat dann eine Stiefmutter geheiratet und die hat einen Krieg gegen dieses kleine Mädchen geführt. Also wirklich schlimm. Und ich hatte sie irgendwann mal im Laufe ihres Lebens angesprochen darauf und gesagt, du musst das vergeben. worauf ich überhaupt weiterreden konnte, spontan die Aussage kam, das kann ich nie vergeben. Und es war wirklich schlimm. Ich kannte einige Einzelheiten davon, es war wirklich schlimm. Aber auch wenn es wirklich schlimm ist, Gott möchte von uns, dass wir vergeben. Sonst wären wir selber nicht frei. Und die wurde auch nicht frei. Und ich habe nachher, wir haben diese Sache auch ins Gebet genommen. Immerhin war es ja irgendwo hautnah in der eigenen Verwandtschaft. Und meine Frau ist dann auf die Idee gekommen, die schleppen wir mal mit zu Andreas Herrmann nach Wiesbaden. Und da die in Bonn wohnten, war das nicht so furchtbar weit weg und wir haben das hingekriegt. Und da hat sie sich bekehrt. Und dann hat sie auch vergeben können. Und wenige Jahre danach war sie tot. Krebs. Wichtig, das rechtzeitig zu machen. Wenn du tot bist, nützt es nichts mehr. Und mir ist es damals eine große Erleichterung gewesen, das noch erleben zu dürfen. Auch wie diese Frau sich entkrampfte, wie die Bitterkeit wegging durch die Vergebung. Aber da sind wir nun noch nie mit fertig mit allem. Wir sind immer noch bei dem Punkt, ich soll jetzt vergeben, na schön, und die Bitterkeit geht davon weg und Gott schenkt mir eine innere Freiheit. Aber wie kommt jetzt der freche Grinser davon, der mir das angetan hat und sich überhaupt gar nicht ändert? Und da ist nämlich der Punkt, wenn wir jemandem vergeben, werden wir frei, weil wir das tun, was Jesus von uns möchte. Und wir empfangen von Jesus für unsere Schuld auch Vergebung, weil wir vergeben haben. Aber derjenige, der dir das angetan hat, dem du vergeben hast, der ist noch gar nicht frei. Das wird immer gerne übersehen, was das heißt. Der wird vielleicht weiter grinsend vorbeigehen. Lass ihn grinsen, er wird bald nicht mehr grinsen. Und zwar aus folgendem Grund. Lesen wir mal bei Römer 12, 19. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, und jetzt kommt es, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ach du Schreck, ist das nicht Altes Testament? Das ist doch inhuman, oder? Richtig, die Stelle, auf die sich Paulus hier zieht, steht in 5. Mose 32, Vers 35. Also durchaus Altes Testament. Aber Gott hat zu keinem Zeitpunkt das Alte Testament für ungültig erklärt. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Vor den schlimmen Sachen, die im Alten Testament stehen, die sind nicht abgeschafft. Das schützt uns nur das Blut Jesu davor. Und das hat Jesus selber auch mal gesagt. Komme ich noch drauf. Was bedeutet das nun für den Schuldner, dem du vergeben hast? Es bedeutet ganz einfach, dass du ihm vergeben hast. Gott hat ihm noch nicht vergeben. Dein Schuldner kann die Vergebung Gottes genauso erlangen, wie du sie erlangt hast. Er kann zu Jesus gehen, er kann um Vergebung für seine Schuld bitten und Jesus wird ihm, wenn er auch vergibt, diese Vergebung zuteil werden lassen, genauso wie er das bei dir getan hat. Und er wird dann Jesus zu seinem Heiland auch für den Rest seines Lebens haben. Dann ist die Sache in Ordnung. So hat sich Gott das vorgestellt. Wenn er das aber nicht macht, bleibt er unter dem Zorn Gottes. Trotz deiner Vergebung. Die schützt ihn davor nicht. Ganz im Gegenteil. Wie stand es da oben? Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Also jemandem, der vergeben hat, etwas schuldig zu bleiben, weil Gott noch nicht vergeben hat, ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Das passt nun jetzt gar nicht in unseren ach so menschlichen Humanismus. Danke, lass mal los. Wir leben ja heute im Zeitalter des Humanismus, da sind immer alle menschlich, je nachdem, was für Menschen es gerade sind. Entweder machen sie Terror oder sie sind furchtbar human, aber es ist alles menschlich. Wird immer gerne übersehen. Menschen sind nämlich das alles, auch die ISIS sind Menschen. Machen wir uns dann nichts vor. Es ist zwar heute von manchen modernen Theologien üblich, und so einen weichgespülten Gott zu präsentieren. Der ist immer ganz lieb zu allen, vergibt allen und duldet alles und wir können machen, was wir wollen. So einen Gott gibt es nicht. Gott hat sein Wort bis heute nicht für ungültig erklärt. Ganz im Gegenteil. Jesus selber hat das sehr deutlich geäußert. Wir lesen Matthäus 5, Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Was hieß denn das für Jesus, dass er die Forderungen des Gesetzes erfüllt hat? Er hat sich am Kreuz umbringen lassen. Wenn du also jemandem vergibst, dann ist er immer noch unter dem Zorn Gottes, trotz deiner Vergebung. Im Gegenteil, es ist sogar besonders schlimm, weil du durch deine Vergebung dem Zorn Gottes Raum gibst, weil du dich ja nicht selber rächst, wenn du vergibst. Deine Vergebung kann ihn nicht retten. Retten kann ihn nur, genauso wie bei dir selbst, das Opfer Jesu Christi. Wenn Gott von dir fordert, dass du vergibst, dann ist das eine Angelegenheit zwischen dir und Gott und erst in zweiter Linie zwischen dir und deinem Schuldner. Aber da gibt es auch noch einen zweiten Punkt, wenn du Probleme hast, anderen zu vergeben. Du bittest im Gebet um Vergebung deiner Schuld. Du hast die Erwartung, dass Gott das tun wird. Meist bist du dir nicht darüber im Klaren, dass die Rechnung riesig ist. Das, worum du bittest, ist gewaltig. Das ist nicht nur so ein bisschen. Im Laufe deines Lebens ist gegenüber Gott eine riesige Schuld aufgelaufen. Sie ist so groß, dass Jesus dafür am Kreuz sterben musste, um die Rechnung zu begleichen. Wenn du deinem Nächsten vergibst, ist das eigentlich ein Bombengeschäft. Das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen, denn die Schuld, die der Nächste gegenüber dir hat, ist vergleichsweise billig gegenüber dem, was du Gott gegenüber an Schuld hast. Also, du kannst von Gott erreichen, dass er dir eine Riesenschuld vergibt, bloß weil du deinem Nächsten eine relativ kleine Schuld vergibst. Das ist ein gutes Geschäft. Matthäus 18, ab Vers 23. Darum hört dies Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Das war damals in der Antike üblich. Verkauf in die Sklaverei hieß das. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Nun, da kommt ebenso alte Währungen vor, nicht? Das können wir uns ein bisschen schlecht vorstellen. Was ist denn das überhaupt? Die 10.000 Talente, was war das? Waren das 10.000 Euro oder 10.000 Mark oder so? Um einen Talent zu verdienen, hätte ein Tagelöhner der damaligen Zeit 20 Jahre arbeiten müssen. Um nur einen Talent zu verdienen. Also der Betrag von 10.000 Talenten entspricht der Arbeitsleistung eines Jahres von 200.000 Tagelöhnern. Oder anders ausgedrückt, ein einzelner Tagelöhner hätte seit der mittleren Steinzeit bis heute arbeiten müssen, um diesen Betrag zu verdienen. Natürlich klar, ein Betrag, den der Schulder mit Sicherheit niemals zurückzahlen konnte und niemals erarbeiten konnte. Im Gegensatz hierzu steht der Betrag von 100 Denaren. Das war ein Tagelöhner, der 100 Tage arbeitete. Einen Denar pro Tag kriegte man damals. Diese ungeheure Differenz in den Schuldbeträgen soll die Zuhörer Jesu darauf aufmerksam machen, dass sie ihre Schuld gegenüber Gott niemals selber begleichen können. Nicht? Jesus will uns hier zeigen, dass die Vorstellung einer Werkgerechtigkeit, dass wir durch gute Werke uns gerecht machen können, dass das schwachsinnig ist. Nicht deswegen nennt er diesen immensen Betrag, wo jeder der damaligen Zeit wusste, brauchst du gar nicht dran zu denken, kannst du nie verdienen. Die Vergebung der Schuld erfolgt allein dadurch, dass der betreffende Herr seinem Diener wegen seines Flehens um Erbarmen vergibt. Und der Herr sich dann tatsächlich erbarmt. Nun geht die Geschichte weiter. Da warf sich der Mann vor ihm nieder, also der andere Knecht, und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist jetzt sehr heftig, was da gesagt wird. Das wollen wir mal ein bisschen näher ansehen. Zunächst einmal ist das Verhalten dieses Dieners natürlich absolut schockierend. Nicht, wenn er eine Schuld vergeben bekommen hat, wo er seit der mittleren Steinzeit bis heute hätte arbeiten müssen, um sie abzutragen. Und einem Diener, einem anderen will er nicht vergeben, was 100 Tage Arbeit gekostet hätte. Das ist natürlich irgendwo schockierend. Es kommt noch hinzu, er will ihm nicht mal eine Frist einräumen, ja, sondern lässt ihn gleich ins Gefängnis werfen. Interessant wird es jetzt bei der Reaktion des Herrn, als ihm die Geschichte zu Ohren kommt. Erstens, er widerruft die Vergebung. Das heißt, die Schuld ist wieder da. Und dann kommt noch was dazu. Er übergibt ihn den Folterknechten. Das hört sich auf den ersten Blick so ein bisschen verrückt an, ja, dass man sagt, was hilft's denn, wenn er nicht zahlen kann, wenn man ihn dann auch noch foltert. Ja? Davon kann er immer noch nicht zahlen. Vielleicht, wenn er noch irgendwo Geld in Vorrat oder in Rücklagen hat, dann kann man mit Foltern vielleicht hinkriegen, dass ihm das einfällt, wo noch Geld ist. Aber sonst bringt das ja nichts. Aber Jesus will hier etwas damit sagen. Er sagt ja sogar noch am Schluss der Geschichte als Extramahnung für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gelöffelt haben, was er mit dem Gleichnis sagen will, da sagt er nochmal extra, euch wird unser himmlischer Vater genauso behandeln, wenn ihr nicht vergebt. Also, genauso heißt, erstens mal sitzen wir wieder auf unserer eigenen Schuld, wir verlieren unsere eigene Vergebung. Und zweitens, da kommen noch die Folterknechte. Wie ist das jetzt? Bei uns im Gefängnis gibt's das ja nicht mehr. Was sind denn die Folterknechte, die Jesus hier meint? Er meint ja nicht die mit dem Brenneisen oder so. Nun, er meint die Mächte der Finsternis, er meint die Dämonen. Die handeln wir uns nämlich ein, wenn wir Unvergebenheit in unserem Herzen tragen. Dann geht das los mit der bitteren Wurzel, die aufwächst. Und das verleiht dämonischen Mächten Macht über uns. Und dann geht's los. Das muss noch gar nicht so schlimm sein, dass man in der Nacht nicht schlafen kann, weil man Stimmen hört. Das kann schon sein, dass man Krankheiten davon an die Backe kriegt und dass man, wie gesagt, seine ganze Lebensqualität verliert. Wenn du noch irgendwo Reste an Unvergebenheit in deinem Leben hast, dann setz dich noch heute Nachmittag hin und bring das in Ordnung. Bring das vor deinen himmlischen Vater. Vergib deinen Schuldnern von Herzen, wie Jesus gesagt hat. Nicht so nach der Devise vergeben, ja, aber vergessen kann ich das nicht. Das ist nicht von Herzen vergeben. Benutz die Formulierung vergeben und vergessen. Das ist ganz gut so. Gott macht das auch so. Lippenbekenntnis nützt gar nichts. Brauchen wir gar nicht anzufangen. Und dann denk mal darüber nach, was deine Folterknechte sind. Wenn du nämlich Unvergebenheit noch in deinem Herzen irgendwo hast, dann hast du auch noch irgendwo Folterknechte. Das gehört zusammen. Gebiete ihn, nachdem du vergeben hast, im Namen Jesu Christi von dir abzulassen. Denn das alleine, wenn du das alleine nicht hinkriegst, lass dir von erfahreneren Gemeindemitgliedern helfen. Aber denk dran, Aussicht auf Erfolg hat das nur, wenn du vorher von Herzen vergeben hast. Amen.